Ein wunderbaren Gedanken bringt dieser Liederdichter hervor. Wir müssen beten mehr, wir müssen lieben mehr, wir müssen trauen auf den Herrn. Und dann in einem Vers sagt er so, wir müssen Gott vertrauen und für ihn stehen, denn nur sein Wort allein macht uns gesund. Ein Trostwort, wenn wir vielleicht in Leiden, in Not sind und Schmerzen, aber er sagt, mehr beten, mehr lieben, mehr vertrauen. Und er singt von einer seligen Hoffnung, wie groß sie sein wird, die Frommen, wie herrlich, wie schön wird es einstmal sein. Mir sind die Lieder oft so zum Segen, wenn wir dann die üben, bin ich Gott dankbar, dass ich auch an diesem kleinen Dienst teilnehmen kann, an diesen Liedern üben und zu singen. Und meine Seele ist immer gesegnet durch die Lieder, durch die Worte. Ich will uns noch ein Bibelwort lesen von auch aus dem Propheten Samuel. Aus dem Propheten Samuel lesen wir uns 1. Samuel 3, und wir lesen wegen dem Zusammenhang vielleicht etwas mehr vom Anfang bis Vers 18. Anfang bis Vers 18. Zu der Zeit, als Samuel der Junge unter Eli dem Herrn diente, war das Wort des Herrn selten. Und Visionen kamen kaum vor. Und zu jener Zeit geschah es, dass Eli an seinem Ort lag und seine Augen hatten angefangen, dunkel zu werden, sodass er nicht sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Samuel aber hatte sich im Tempel des Herrn hingelegt, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er antwortete, sieh, hier bin ich. Und lief zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin, legte sich schlafen. Der Herr rief noch einmal Samuel, und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er sagte, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr, trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sagte, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sagte zu Samuel, sieh, ich tue etwas in Israel, so dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tag will ich alles über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewehrt hat. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli auf ewig nicht gesühnt werden soll, weder mit Schlachtopfer noch mit Speisopfern. Samuel lag bis an den Morgen und tat die Türen am Haus des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli die Vision zu sagen. Da rief Eli Samuel und sagte, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, sieh, hier bin ich. Er sagte, was ist das Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von allem, was er zu dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sagte, es ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Nun zur Betrachtung für diese Stunde habe ich den Vers 13 genommen, als Gott durch Samuel zu Eli sagen ließ und sagte, ich will sein Haus auf ewig richten, will um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten. Und der Gedanke soll für heute Morgen sein, er wusste alles. Diese Worte ließ der Herr zu Eli, Eli sagen, um eine Schuld, die Eli eigentlich auf sich hatte vor Gott, vor dem Herrn. Nämlich das war eigentlich eine Schuld, weil er wusste, was seine Söhne getan haben, wie sie den Priesterdienst erfüllt haben, in welcher Art und Weise, und er wusste das. Aber Samuel hat eigentlich nichts unternommen. Und jetzt kommt, es kam so weit, dass Gott ein Wort der Verwerfung aussprach und Gott ein Gericht übte, vorausgesagt hatte, am ganzen Hause Elis. Ein Gericht, eine Verwerfung gegenüber Eli und eine Verwerfung gegenüber den zwei Söhnen. Aber die Ursache lag eigentlich an dem, oder die Schuld lag an dem auf Eli, weil er das wusste. Er wusste alles. Er wusste alles, was vorgeht. Er wusste, was seine Söhne tun. Er wusste ihr Vorgehen mit dem Opfer. Er wusste auch, dass seine Söhne eine Sünde getrieben haben, die schändlich war, nicht nur zum Reden, die schändlich war eigentlich, eine Schande gebracht hat auf das ganze Volk. Die Schuld war noch größer in dem, weil die Menschen sahen das alles und wussten das. Die Menschen, die wussten, was die Söhne Elis getan haben und was sie tun, und das eigentlich verleiht Menschen auch auf ihre Wege und schlechte Wege zu gehen, weil wenn wir lesen am 1. Samuel Vers Kapitel 2, Vers 23, 24 sagt Eli so, er ermahnt seine Söhne. Es ist nicht so, dass er gar nichts gesagt hatte, aber es war eine Ermahnung, die ihnen eigentlich gar nichts gebracht hatte. Und er sagt zu ihnen so, warum tut ihr das? Und ich höre eure bösen Taten von diesem ganzen Volk. Stellt mir vor, ja, das Priesterhaus und das Volk, das eigentlich kommt zum Priester, zum Opfern, kommt zum Priester vielleicht, wenn sie was brauchen, in Not sind, aber sie reden über das und haben Recht. Und er sagt, ich höre eure bösen Taten vor diesem ganzen Volk, nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr veranlasst das Volk des Herrn zum Übertreten. Das Volk sah so zu, und wie es üblich ist, man schaut immer auf einen, auf ein Beispiel oder auf einen Menschen, die vielleicht mir sympathisch ist oder er gefällt mir oder ich schätze ihn als guter Mensch an, und dann sage ich so, oh, wenn er das tut, warum nicht ich auch? Ja? Und so sagt jetzt die Ermahnung Elis bestand nur aus diesen Worten. Er sagt, ihr verleiht das Volk zur Sünde, weil sie selbst sündigten. Und Eli wusste alles. Er wusste alles, und das war eigentlich ihm zu Verhängnis. Am besten hätte er gar nichts gewusst. Aber weil er wusste, deswegen sprach Gott ein Gericht aus. Über Gericht, über dieses Haus und über Eli. Er wusste alles. Ich denke, dieses Wort, er wusste alles, hören wir heute auch manchmal. Manchmal sind es vielleicht Dinge, die im Geheimen sind und nicht in die Öffentlichkeit gelangen, aber irgendwann kommt es raus zum Vorschein und es wird bekannt, und dann hört man sagen, ja, aber er oder sie wussten das alles, dass so ist, sie haben nur nichts gesagt. Vielleicht war das auch in rechter Sinn da drin, dass nicht alle das wissen müssen, weil es nicht dient nicht zum Guten. Und dann ist gut, wenn wir das für sich behalten, wir etwas wissen, ja. Aber wenn man etwas weiß, was Unrecht ist und das eigentlich nicht straft oder gegen das nicht vorgeht, was betrifft das Wort oder die Lehre des Herrn, oder hier war das in der Mitte, im Tempel eigentlich, das musste gestraft werden, aber wurde nicht getan. Ich habe mal einen Nachruf gelesen von einem Menschen, der auch in die Ewigkeit gegangen ist. Ich persönlich bei mir hatte so eine Frage, ist er jetzt selig gestorben oder nicht? Man kommt auf die Gedanken, weil man den Mensch, man in Zweifel ist, ja. Aber der Nachruf sagte dann das Wort aus. Es ist dort so beschrieben gewesen, dass er, ich kann jetzt wirklich genau nicht sagen, aber der Sinn war gewesen, er wusste alles. Und es ist offen geblieben. Es hat vieles gesagt. Er wusste alles. Aber ob er den Weg gegangen ist, ob er Christus im Herzen hatte, das ist dann nicht erwähnt geworden. Er wusste alles. Und Geschwister, wie traurig es sein kann, ja, wenn jemand in die Ewigkeit geht, er weiß alles. Er weiß, wie er zu Christus kommen kann. Er weiß, wie er vor Gott leben muss. Aber er tut es nicht. Aber er weiß das. Und das ist eine noch größere Schuld, welche der Mensch sich aufladen kann, weil er weiß alles. Ich heute Morgen, bevor wir dann hierher gefahren sind, kam mir ein Wort, als Jesus Christus sagte zu den Jüngern, und er erklärte dort, ich sage es mit meinen Worten, ich habe dann hier in der Bibel nicht nachgelesen, aber es heißt es so, wenn ein Knecht tut, was viel Schläge verdient, aber er weiß das nicht, ja, aber er tut etwas, was viel Schläge dient. Er wird die Strafe, seine Strafe wird groß sein. Aber dann sagt Jesus noch, aber wenn ein Knecht tut, was Unrecht ist, aber er weiß es, dass es Unrecht, er wird noch mehr Schläge erleiden müssen. Ein gerechter Gott, der Bruder hat vorhin erwähnt, dass der Herr ist gerecht. Und wisst ihr, in diesem Vorgehen, was da vorgegangen ist, damals im alten Israel, unter der Priesterschaft Eli, ist eine Ungerechtigkeit im Hause Gottes geschehen. Eine Ungerechtigkeit, die der Herr dann nicht so gehen ließ. Wie lange es gegangen ist, wissen wir nicht. Es ist nicht beschrieben, wie lange Zeit oder lang oder kurz die Söhne Elis das Unwesen getrieben haben, in der Sünde gelebt haben. Es ist nicht beschrieben, aber eins wissen wir, dass der Herr sah das alles auch. Eins wissen wir, dass der Herr auch das alles beobachtete. Es ging nicht an ihm vorüber. Er sah auch, dass die Menschen, wenn sie kamen mit dem Opfer, und was die getan haben, was die zwei Menschen getan haben, wie sie eigentlich das Opfer des Herrn eigentlich verachtet haben, wie sie vorgegangen sind, dass wenn die Menschen kamen zum Opfer, sie bringen das Opfer, sie opferten es Gott. Aber dann wollen sie von hier das Beste haben. Und sie nehmen das mit Gewalt weg. Sie nehmen das weg und sagen, wenn du das nicht freigibst, dann nehme ich das mit Gewalt. Geschwister, sie haben eigentlich verhöhnt das Opfer, welches die Menschen gebracht haben. Sie kommen aus treuem Herzen zu Opfern, Gott, dem Herrn, aber die zwei Söhne, sie haben gelacht, ist das Opfer. Sie haben das Opfer verhöhnt. Aber wir wissen, welches Sinnbild dieses Opfer war auf das Neue Testament, ja? Welche Verbindung das hatte. Aber die Söhne, sie verachteten das Opfer. Sie verachteten, das war ein Opfer, ob das jetzt ein Brandopfer gewesen oder ein anderes Opfer, Speiseopfer gewesen. Ein Mensch hat das gebracht, weil er das Empfinden hatte. Ihn hat das getrieben, dem Herrn zu opfern. Aber die Söhne Elis, sie verachteten das. Sie verachteten und sie wussten gar nicht, welch ein Gräuel vor Gott es war, das Opfer Christi zu verhöhnen und nicht zu halten. Und so haben sie getan. Wenn wir lesen, aber welch ein Sinnbild, welch ein Beispiel ist es, Geschwister, für unsere Zeit. Welches ein Beispiel ist es für uns, da wir jetzt noch leben. Wir müssen nicht gehen zum Opferaltar. Wir müssen nicht ein Schaf zum Opfer bringen. Wir müssen das nicht tun, Geschwister. Aber die wussten das, aber sie verachteten das. Und der Hebräerbriefschreiber, lese uns kurz das Wort. Er spricht ein sehr ernstes Wort aus über das, dass die Menschen wussten, aber sie verachteten das. Ich lese uns Hebräer 10. Vom Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, wenn wir wissen und das gewiss tun, wir wissen genau, wir sündigen, mutwillig, wir tun das wissend. Nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden. Nachdem, wenn wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, nachdem, als wir sagen so, sich zu Gott bekehrt haben, Jesus Christus angenommen, das Opfer Christi angenommen haben. Aber er sagt, es kann kein anderes Opfer mehr geben. Dieses Opfer wurde einmal gebracht am Kreuz. Gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht. Es ist nur die Frage der Zeit gewesen bei Eli und den Söhnen. Es war nur eine Frage der Zeit. Wir haben gehört im Einleitungswort, ein Mann Gottes sandte Gott zu Eli, sagt Eli. Und jetzt kommt die Zeit, da läuft die Uhr. An diesem Zeitpunkt konnte Eli eigentlich reagieren. Er konnte eigentlich zu den Söhnen gehen. Er könnte sagen, ich verbiete euch, es ist ein Gräuel vor dem Herrn. Aber was tat Eli? Er sagte so, es sagt der Herr, das ist gut, was Gott sagte. Er erkannte eigentlich, dass Gott gerecht ist, dass Gott gerecht strafen. Aber er unternimmt nichts, Geschwister. Er tut nichts und dann kommt das schreckliche Gericht. Ein Gericht, wir haben gehört, sodass dass wer das hören wird, ihnen werden beide Ohren gellen. Dieses Wort wird heute nicht angewendet, Ohren gellen. Aber es ist die Bedeutung, wer es hören wird, er wird sich vor Schreck, wird er sich beide Ohren zuhalten und sagen, ach, sag mir nicht so was Schlimmes, so was kann doch nicht gehen. Und Geschwister, wie schlimm ist das die Strafe gewesen? Einmal kommt Eli um und das zweite, seine Söhne fallen dann. Aber Geschwister, es war nicht so schlimm. Das Schlimmste war eigentlich, dass die Lade des Bundes, das Heiligtum, weggeführt worden ist. Das Schlimmste war eigentlich, dass diesem Hause Israel das letzte Heiligtum weggenommen wurde ist. Dass die Philister, sie nahmen das mit in ihr Land. Welch ein Gräuel oder welch ein Vergehen war im Hause Israel. Dass Gott musste sie so strafen, sodass sie eigentlich ihr Tod gehen müssen. Das war nicht das Schlimmste. Aber Geschwister, im Volke Israel wurde das Letzte genommen. Ihnen wurde das genommen, an was sie sich noch klammerten. Wir lesen dann weiter, als sie dann vor den Philistern standen, vor dem Krieg und sie Angst hatten und sie wussten nicht, was zu tun ist. Und dann sagten sie, sie kommen für eine Idee. Oh, wir holen die Lade des Herrn in unserer Mitte und dann wird der Herr mit uns sein. Geschwister, es ist nicht alles, dass der Herr in unserer Mitte ist. Es ist nicht alles, dass wir sagen, wir haben das Wort, wir haben seine Lehre, wir haben ein Haus. Es ist nicht alles, Geschwister. Der Herr konnte nicht unter ihnen sein, solange die Strafe nicht gesühnt gewesen ist. Und was passiert? Als Eli das hörte, dass die Lade weggeführt ist, dass die verloren ist, er fällt rücklings um und bricht sich das Genick. Er stirbt. So ein Schrecken erfasste Eli, nicht weil seine Söhne umgekommen ist. Klar war das ihm nicht wohl. Als er das hörte, können wir zu Hause lesen, das war zu viel, das zu viel. Das war die Strafe. Das war die Strafe, die Gott eigentlich auf sie sandte. Und Geschwister, und Hebräerbriefschreiber sagt, wie groß kann die Strafe dann werden, wenn wir mutwillig, wenn wir das wissen und doch tun und Geschwister, die Rede, die jetzt der Schreiber des Briefes sagt, das sind nicht so Menschen, die nie von Gott gehört haben. Es sind eigentlich arme Menschen, die zu bedauern sind. Es sind nicht Worte, die zu Menschen sind, die noch nie den Herrn gesucht haben, nie vielleicht in einer Versammlung gewesen sind. Es waren Menschen, die wussten eigentlich alles. Es waren Menschen, die wussten alles. Sie wussten, wie gerettet werden kann. Sie wussten, wie, in welcher Art sie ein Leben mit Gott führen können. Sie wussten eigentlich, dass Jesus Christus für sie den leidvollen Kreuzestod erleiden musste. Sie wussten das alles. Sie wussten, dass Christus für sie gestorben und auferstanden hat. Das waren Menschen, die alles wussten. Denken wir, als Jesus vor den Toren Jerusalems stand und weinte. Als Jesus nicht lange vor seinem Leiden, er stand vor den Toren Jerusalem, vor seinem Volk und weinte. Das habe ich schon mal hier angeführt. Aber Geschwister, mich bewegt das immer so. Er sagte, er redet zu dieser Stadt und sagte, wenn du nur wüsstest, was zu deinem Frieden dient. Scheinbar wusste die Stadt nicht. Scheinbar alle Propheten, die vor Christus gewesen sind, war zu wenig für die Stadt. Aber Jesus weint über sie, weil er weiß, eigentlich war es genug für sie, genug, um gerettet zu werden. Und doch wussten sie nicht, weil sie was anderes gesucht haben. Wissen Sie, wisst ihr, Geschwister, sie haben gar nicht geschätzt, dass sie Propheten unter sich haben. Die haben nicht geschätzt eigentlich, dass Gott sie als allein einziges Volk erwählt hat, aus der ganzen Masse der Völker. Das haben sie gar nicht geschätzt. Es war für sie gar nicht bewusst, welches ein große Ehre hat Gott ihnen eigentlich getan, als er sie erwählt hatte. Das wussten sie nicht. Oder sie wollten das nicht wissen, deswegen weinte Christus. Wenn Jesus Christus nur gesagt hätte, ach, ihr wisst das nicht. Aber es bringt ihn zu Tränen, zum Weinen, weil sie doch wussten, aber nicht getan haben. Aber sie wussten alles. Sie wussten alles, was ihnen zum Frieden dienen könnte. Aber sie haben das nicht getan. Sie haben das verachtet. Wir haben gehört das Einleitungswort. Gott sandte zu Eli einen Menschen. Es kam nicht so, dass Gott auf einmal ein Gericht geübt hatte, weil Gott gerecht ist. Und jetzt unternimmt Gott noch die letzte Möglichkeit. Wie kann er noch Eli erwecken? Wie kann er Eli Augen auftun? Wie kann er seine Söhne auftun? Als ich das zu Hause gelesen habe, Geschwister, war mir so vom Herzen, meine Kinder sind groß. Und doch liegt es noch an mir, den Kindern helfen zu wollen. Nicht in den Dingen, was uns jeden Tag beschäftigen, um die irdischen Dinge, aber um den Kindern helfen zu wollen, damit sie doch gerettet werden. Das ist eigentlich die Aufgabe Nummer eins, den Eltern, Großeltern zu den Enkelkindern, sorgen, dass die doch wissen, wie sie gerettet werden, wie sie gerettet bleiben können. Es ist unsere heilige Aufgabe für unsere Kinder. Und so redet Gott auch zum Eli. Und er sagt durch den Mann Gottes im 1. Samuel 2, 27, so spricht der Herr. Und Geschwister, es hat sich nichts verändert bis auf den heutigen Tag. Wenn der Herr gesprochen hatte, noch damals, so spricht heute der Herr. So spricht der Herr, und er sagt dann, ich habe mich dem Haus deines Vaters offenbart. Der Herr greift viele Jahre zurück, und er deutet auf die Zeit in Ägypten zurück. Und dieser Stamm Levi wurde ja erwählt. Dieser Stamm Levi wurde erwählt, damit er frei sein kann von den allen irdischen Dingen. Sie mussten sich nicht beschäftigen mit den Dingen, mit welchen andere, alle Stämme sich beschäftigen müssten, um überleben, um sich kleiden können, um weiterleben zu können. Aber dieser Stamm hat Gott erwählt, schon viel lange. Er sagt, ich habe mich dem Haus deines Vaters offenbart, noch in Ägypten. Ich habe in mir aus allen Stämmen Israels zum Heiligtum erwählt. Das war ein erwählter Stamm, dieser Eli und die Söhne. Aber er hat erwählt sie, damit sie doch vor dem Volk stehen können. Und er sagte sogar zum Priestertum, damit du den Leibrock tragen würdest. In meiner Übersetzung steht es Ephod, das Leibrock. Und es war ein besonderer Rock, welcher der Priester tragen durfte. Und auf diesem Rock, es ist so schön beschrieben, wenn wir das zu Hause lesen, was auf dem noch drauf sein musste. Und sogar, es war so eine Steine, wo jeder Stamm aufgeschrieben worden ist. Und es war eigentlich hat Gott gesagt, dass wenn ich auf den Priester schaue, ich mich immer erinnere an jeden Stammvolk Israels, damit er immer an sie denkt. Aber Gott denkt immer mit einer Friedensbotschaft an die Menschen, mit einer Botschaft der Liebe, damit er immer an sein Volk denkt. Und stellen wir vor, und dieser Leibrock durfte doch nur der Priester tragen. Eine heilige Aufgabe war auf diesem Priester. Und Gott spricht zu ihm, du sollst den tragen, du sollst eigentlich auf meinem Altar opfern, auf Gottes Altar opfern. Und er sagt zu ihm, warum tretet ihr mit den Füßen? Warum tut ihr das? Dieser Mann Gottes kommt zu ihm und sagt, warum tretet ihr mein Schlachtopfer mit den Füßen? Und du ehrst meine Söhne mehr als mich. Wisst ihr, Gott hat ganz tief in das Herz Elis schauen können. Und Gott hat erkannt, dass eigentlich die Söhne waren ihm etwas viel zu nah. Sicher wissen wir unsere Kinder lieben, sicher wissen sie uns ganz nah am Herzen liegen, Geschwister. Aber Gott sagt zu ihm, du ehrst deine Kinder mehr als mich. Und das sah Gott nicht an dem, dass vielleicht Eli schlecht diente. Ich glaube, dass Eli auch von Herzen Gott diente, dass er vielleicht nachlässig gewesen war in seinem Dienst. Aber das sah Gott in dem, weil er sah, dass Eli eigentlich seine Söhne nicht straft. Und dass die Söhne durften am Heiligtum Gottes sich versündigen, dass sie das treten durften mit den Füßen. Und das sagte Gott, dass er sagt dann, er sah das in dem eigentlich, ehrte oder liebte Eli seine Söhne mehr als ihn. Und das konnte Gott nicht dulden, nicht tragen. Es war nicht wohlgefällig vor Gott. Es war nicht das, was Gott wollte von einem Priester damals. Aber Geschwister, als wir noch in Ägypten waren, als wir noch von Gott nichts wussten, als wir noch in dieser Sklaverei, in dieser Gefangenschaft waren, hat nicht Gott uns jeden Einzelnen erwählt? Hat nicht Gott zu jedem Einzelnen gesprochen? Hat nicht Gott jedem Einzelnen von uns doch dieses Kleid geschenkt? Dieses Priesterkleid, das war öffentlich, das konnte jeder sehen. Und jeder, der das gesehen hatte, den Menschen in diesem Leibrock. Und dann sagt er, oh, das ist ein Priester Gottes. Das ist ein Mensch, der nah zu Gott steht. Aber Geschwister, dieses Kleid der Gerechtigkeit, dieses weiße Kleid hat doch Gott jedem Menschen gegeben, der als Kind Gottes geworden ist, sich zu Gott von Herzen bekehrt hat, er aus Ägypten rausgekommen ist. Und dieses Vorrecht eigentlich hat Gott gegeben. Und dieses Kleid kann man nicht vielleicht so optisch sehen, aber die Seele des Menschen, die steht vor Gott und die steht vor den Menschen. Und Geschwister, wir haben gehört, dass die Menschen, das Volk sah, wie die Söhne Elis gelebt haben. Es hat ihnen nicht gefallen. Glaubt mir, es hat ihnen gar nicht gefallen. Als die Menschen, die Söhne Elis kamen und es heißt so, lesen wir zu Hause. Sie stachen mit der Gabel in das Opfer rein, wollten das beste Stück holen. Und dann sagten die Leute, wartet doch, bis soweit fertig ist. Dann kannst du holen. Es war nicht angenehm für sie. Sie versündigten sich, die Söhne. Die Menschen waren nicht schuld daran, dass dieses Opfer entweiht geworden ist eigentlich. Aber Es war ihr Wandel im Leben. Das war ihr Wandel unter den Menschen. Das war so sichtbar, dass die Menschen sich stoßen an ihnen. Und Geschwister, Gott schaute zu diesem und Gott sendet ein Gerücht über das Haus, über diese Menschen. Und Geschwister, der Hebräerbriefschreiber sagt nichts anderes. Hat er gesagt, wie groß wird die Strafe sein? Wie groß wird die Strafe sein? Und weil, warum? Weil sie alles wissend getan haben. Weil sie alles wussten. Sie wussten alles. Und der Zustand war sehr schlimm in Gottes Augen. Und das erfüllte Gottes Maß. Ich habe gedacht, Geschwister, das Wissen ist eigentlich sehr gut. Wenn wir heute wissen, wie wir leben sollen, wie wir wandeln sollen, dass wir wissen, wie zu Gott, ein Mensch zu Gott kommen kann, dass wir wissen, wie wir gerettet sein können, wie gerettet bleiben können, es ist gut. Aber ich dachte, andere Seite noch, war mir so wichtig, wie viele Menschen wussten eigentlich, wenn sie sich zu Christus wenden, was auf sie erwartet. Ich dachte an die Menschen, die schwere Zeit durchgehen müssen. Ich denke immer, Geschwister, an die Menschen, die ihr Leben geben mussten, obwohl sie das wussten. Sie wussten eigentlich, wenn sie Christus bekennen, dass sie sterben müssen. Sie wussten, wenn sie die Versammlungen der Christen besuchen würden, dass sie den Tod, dass auf sie der Tod wartet. Sie wussten das, aber Geschwister, was hat sie getrieben? Was hat sie getrieben, doch dieses zu tun? Obwohl sie das wussten, Geschwister, sie wussten, dass sie zersägt werden, dass sie verbrannt werden, sie wussten, dass sie zerhackt werden. Ich habe gelesen, bei manchen wurde am lebendigen Leibe die Haut abgezogen. Sie wussten das alles vorher. Sie wussten, bevor sie sich zu Gott bekehrt haben, dass sie eigentlich sehr wahrscheinlich einen leidvollen Tod sterben würden. Sie wussten das alles. Aber Geschwister, was hat sie getrieben, doch diesen Weg zu gehen? Was hat sie getrieben, sich doch an dem zu halten? Was hat sie getrieben, in diesem letzten Moment noch Christus als ihren Herr und Heiland zu bekennen? Wisst ihr, es war immer so schlau vielleicht vorbereitet, dass sie im letzten Moment, bevor sie vielleicht das Beil auf sie runtersaust oder bevor sie noch das Feuer angezündet wird unter ihren Füßen, dass sie noch könnten sich absagen und gerettet werden zu diesem Leben. Aber was hat sie getrieben? Sie wussten das alles, Geschwister, aber sie taten es nicht. Sicherlich gab es auch Menschen, die das nicht aushalten könnten. Ich persönlich kann sie nicht verurteilen. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich jetzt auf dem Scheiterhaufen stehen würde. Aber sie wussten das und sie gingen. Und sie gingen eigentlich. Aber was sie noch wussten, Geschwister, dass dieses die letzte Leidensstunde ist, das wussten sie auch. Sie wussten, dass sie müssen noch durchhalten, dass sie müssen noch beten, dass Gott ihnen Kraft schenken möchte, durchzuhalten. Und sie wussten, dann wird mir die Krone bereit sein, dann werde ich die Herrlichkeit sehen, dann werde ich bei Christus sein. Das wussten sie auch, Geschwister. Und das, weil sie das alles wussten, half ihnen, diesen Tod zu erleiden, diese Schmach zu erleiden. Bis zum heutigen Tag, Geschwister, gibt es Menschen, die um Jesu willen den Tod erleiden. Sie müssen jahrelang leiden und dann sterben. Sie können nicht ihr Leben das einmal gegeben. Es heißt doch, es ist Menschen gegeben, einmal zu leben, ja, und dann einmal sterben. Aber Geschwister, leider sind Menschen so ausgerichtet und sagen, habe ich selbst gehört, ich lebe ja einmal. Mensch, aber du wirst doch gehen. Du wirst nicht ewig bleiben. Wenn das Leben ewig wäre, könnte man dann sagen, naja, einen Kompromiss schließen. Aber einmal und dann werden wir gehen. Und wir wissen alles. Wir wissen alles, Geschwister. Es soll uns so zur Hilfe sein. Wir wissen alles. Wir wissen nur nicht, wann wir gehen. Aber wir wissen auch, dass wir gehen würden. Wir wissen auch, dass wir die Herrlichkeit haben können. Wir wissen auch, dass wir Menschen helfen könnten mit der Rettung, zum gerettet werden. Das wissen wir alles. Möge Gott uns schenken, Geschwister, dieses Wissen in der richtigen Weise zu gebrauchen, dass es uns helfen möge, als Gott verworfen hatte, Eli und die Söhne, erwählte er sich. Wir haben gehört, denn einen jungen Menschen, einen Knaben erwählte Gott. Was mich bewogen hatte, dieser Knabe, es heißt, er kannte das Wort des Herrn noch nicht. Es war das erste Mal. Es ist nicht, dass er nichts von Gott wusste, aber es war das erste Mal, dass Gott zu ihm gesprochen hatte, und mich bewundert immer sein Gehorsam, ganz ruhig. Nicht, wie wir sagen würden, ja, jetzt war ich schon zweimal bei ihm, aber er kommt nochmal und sagt, hier bin ich. Aber Gott gebraucht diesen jungen Samuel zum ein Gericht aussprechen. Stellen wir uns vor, das erste Wort, welches er von Gott empfangen hat, welches ein strenges Wort gewesen ist. Wir können uns vorstellen, Geschwister, wie es im Bange gewesen ist, Eli das zu erzählen. Eli sagt zu ihm, verschweige mir nichts. Gott wird dich strafen, wenn du mir etwas verschweigst. Aber was noch mehr mich bewogen hatte, diesem jungen Menschen wurde offenbart, wie es in Israel stand. Diesem jungen Menschen, dem Kind, wurde offenbart, wie es um Israel stand, wie das Haus, das Priesterhaus stand vor Gott. Und dieser junge Mensch kennt jetzt, Eli war sein Lehrer. Eli war ja sein Meister und Lehrer, der ihn gelehrt hatte. Er wohnte ja im Tempel. Und jetzt weiß Samuel von Gott, dass Eli eigentlich verworfen ist vor dem Herrn. Wie schlimm, ja? Wie ein Urteil musste dieser arme Knabe vor Eli aussprechen. Aber Eli sagte, ich will das wissen. Weil Eli wusste, da kommt nicht was Gutes. Er wurde schon einmal von Gott gewarnt. Gott sagte, ich sprach schon, ich sandte meinen Boten zu Eli, damit er zum Reden, dass er weiß, damit Eli weiß, wie er lebt, was heute geht, und damit Eli weiß, was noch kommen wird, damit er weiß, damit er nicht sagen kann, ich wusste das nicht. Und so erwählte der Herr Samuel, um zeigen, wie es um Haus Israel stand. Im Römer 1 sagt Apostel Paulus noch, ich will kurz an uns lesen ein Wort. Römer 1, Vers 20. Ich lese von Vers 20. Er redet von Menschen, die gottlos sind, und sagt so, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, von Gott redet er ja, und dann weiter, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen. Also Wesen Gottes, sagt er, ist in allem zu sehen und zu erkennen. Alles, was wir sehen, wenn wir das genau anschauen, werden wir erkennen, oh, das hat Gott geschaffen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wisst ihr, Menschen erkennen heute in sehr vielen Fällen, dass das, was bis heute erklärt worden ist, dass es ein Zufall ist oder irgendwie ein Knall entstanden ist. So erklären die Menschen heute das, was vor uns erschaffen ist. Aber er sagt so, wenn sie genau anschauen, genau prüfen werden, werden sie immer erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ich hatte bin ich unterwegs gefahren zur Arbeit und habe gehört, dass Menschen, die in Deutschland hier, so Wissenschaftler und Professoren, die eigentlich glauben, dass es einen Gott gibt, dass Gott alles geschaffen hat, die glauben und sie forschen in eine Richtung, ich sage so, eine Entgegenrichtung von dem, was bis heute vielleicht gelehrt wird. Und sie forschen an den Tieren, an den Vögeln, auch an den Menschen, um der Menschheit zu bezeugen, dass sie erkennen, dass eigentlich ein lebendiger Gott ist, dass dieser lebendige Gott alles erschaffen hatte. Und ich habe wunderbare Dinge gehört, wie wunderbar Gott alles geschaffen hat, und sie bezeugen das immer und sagen, mag das sein, dass das ein Zufall ist? Und ich habe meinen Kindern schon erzählt mal, es gibt ein kleiner Vogel, ist mir aufgefallen, wie er heißt. Ist nicht wichtig. Dieser Vogel ist ein kleiner Vogel und er fliegt jedes Jahr von den, Hawaii-Inseln nach Norden, ganz nach den kalten Norden, nach Schweden, irgendwo dort oben hoch. Also sie fliegen 5000 Kilometer. Und dieser Vogel, solange er in der Wärme ist, nehmen die viel mehr Nahrung auf. Das ist ihnen gegeben. Und sie sammelt sich, 80 Gramm Speck auf. Und der Vogel ist vielleicht noch mal so schwer. Und dieser Sprit, das dient ihnen eigentlich als Sprit genannt, zum Fliegen. Und es ist so gesagt, sie fliegen immer auf den Punkt genau, 5000 Kilometer. Kein einziges Mal setzen sie sich auf die Erde. Und das, sie fliegen so, dass es ihnen genau ausreicht. Und ob es ein Wind, ein Sturm ist, Regen, Schnee, fliegen ja über verschiedene Wetterlagen, es reicht ihnen aus. Und wer hat das geschaffen? Wer konnte das so geschaffen? Eben dem kleinen Vögelein. Und sie sagen so, sie bezeugen, und dann wird es klar, es kann nicht doch ein Zufall sein. Und Geschwister, so suchen sie an vielen Dingen, viele interessante Dinge, das uns zeigt, es muss eine Macht sein, eine lebendige Macht, wo das weiß, wie es gehen soll, wie es funktionieren soll, damit dieses Tier, dieses Vöglein leben kann. Und so sagt er, der Apostel Paul zu den Geschwistern in Rom, zu den Christen in Rom, es ist keine Entschuldigung. Wenn sie das schon anschauen, muss ihnen doch etwas sagen zu ihrem Herzen, muss doch ihre Herzen bewegen und erwecken und sagen, es muss doch etwas sein. Und dann erwartet doch mich dieser lebendige Gott. Und so sagt er, werden keine Entschuldigung haben. Der Apostel Paulus sagte noch zu dem jungen Timotheus, ich werde bald schließen, in Timotheus, in 2. Timotheus 3, deutet er das hin, auf das Wissen. 2. Timotheus 3, in Vers 15 sagt er so. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die ältere Übersetzung sagt, die heiligen Schriften weißt. Mit anderen Worten, Apostel Paulus will so sagen, lieber Timotheus, du weißt alles, du kennst die Heilige Schrift von Kind auf. Wer kennt von uns die Heilige Schrift von Kind auf nicht? Ich denke, fast alle. Die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Merken, Geschwister, wie wichtig ist das, das zu kennen. Einmal kann das alles Wissen dienen zu dem, dass der Mensch verloren geht. Das Wissen, alles zu wissen, kann dienen zu dem, dass der Mensch durch das, weil er alles weiß, vor Gericht stehen kann. Aber andererseits, dieses alles Wissen kann dienen dem Menschen, damit zum Heil durch den Glauben zu finden. Das Wissen, das alles Wissen dient zum Glauben zu kommen, dient zum das Heil erleben, das Heil in sich erfahren. Und er sagt so, du hast alles gelernt, du weißt alles, Timotheus, dir ist alles eigentlich offenbart geworden, du weißt alles, du hast alles, du weißt alles, um selig zu werden. Und nur in Timotheus ging es noch mehr, er wusste alles, noch um den anderen zu sagen, damit auch die anderen auch wissen. Wisst ihr, Gott bemüht sich so, dass jedes Menschlein auf der Erde etwas weiß. Aber dass er so viel, genau so viel weiß, um gerettet zu werden. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht und Gott tut gerecht an jedem einzelnen Menschen. Wenn er wenig weiß, wird er wenig verlangt. Wenn er viel weiß, wird noch mehr verlangt. Und das Wissen kann weise machen. Er sagt, dass du weise würdest. Du musst weise werden, damit du gerettet, das Heil zu erlangen. Und das Wissen hilft einem Menschen, zum selig zu werden. Das Wissen, Geschwister, hilft uns allen, über die ganze Wogen des Lebens zu gehen und durchzugehen, nicht untergehen. Und das Wissen wiederum hilft, das alles Wissen in dieser lebendigen Hoffnung zu leben. Wenn wir wissen, dass wir gerettet sind, wenn wir wissen, dass der Herr an mir wohlgefallen hat, was brauchen noch mehr? Was braucht ein Kind Gottes noch mehr als Wissen, dass der Herr mit mir ist? Wir haben das Einleitungslied gehört, an Jesu Hand. Wenn wir wissen, dass wir immer nur an dieser Jesu Hand gehen, diese Hand uns hält, dass wir nie fallen. Der Herr segne uns, helfe uns allen. Amen.